Das Thema der heutigen Predigt ist die Weihnachtsgeschichte. Ist es ein Original oder stille Post? Ich habe vor vielen Jahren einmal gelernt, man soll den Zuhörern ganz am Anfang sagen, worum es geht, weil sonst kennen die sich nicht aus und schlafen ein. Das möchte ich heute kurz machen. Die Weihnachtsgeschichte, es geht darum, die Weihnachtsgeschichte macht eine unbeschreibliche Liebe Gottes und Jesu zu uns Menschen sichtbar. Die Frage ist daher, ist es wahr oder nicht? Ja, das ist grundsätzlich das Thema. Darum soll es gehen. Diese unbändige Liebe, das sagen wir ja immer wieder, und ich möchte das trotzdem, danke, ich möchte da ein bisschen wieder mal ausholen mit einem meiner Lieblingssteckenpferde, ein bisschen in den Himmel hineinschauen. Weil die Bibel sagt ja, dass durch Jesus alles geschaffen wurde, auch das Universum. Und im Universum gibt es ungefähr 100 Milliarden Milchstraßen. Und in unserer Milchstraße gibt es circa, also man kann es nicht genau zählen, 100 bis 300 Milliarden Sonnen, solcher Sonnen, wie unsere Sonne ist. Und der Durchmesser steht da, ist 100.000 Lichtjahre. Wahrscheinlich fängt nicht jeder von euch jetzt etwas damit an, was ein Lichtjahr ist. Ein Lichtjahr ist eine astronomische Längeneinheit und die ist so lang, wie das Licht in einem Jahr zurücklegen kann. Ja? Das sind für die Mathematiker unter uns 9,46 Billionen Kilometer. Nachdem ich vermute, dass nicht jeder von euch jetzt genau weiß, wie viel 9,46 Billionen Kilometer sind, ein kleiner Vergleich. Unser Licht ist so schnell, oder das Licht ist so schnell, dass es in einer Sekunde 7-mal um unseren Äquator rumrauschen kann. Eine Sekunde, 7-mal um den Äquator. Schaffen wir mit unseren Flugzeugen, auch mit den Bomben oder was immer wir haben, bei weitem nicht. Das Licht ist unvorstellbar schnell. Ja, und trotzdem braucht das Licht von einem Ende unserer Milchstraße bis zum anderen Ende unserer Milchstraße nicht ein Jahr, nicht 10 Jahre, sondern 100.000 Jahre. Ist ziemlich groß. Und solche Milchstraßen gibt es circa 100 Milliarden. Das ist der aktuelle Stand des Wissens der Astronomie. Und die Bibel sagt, das alles wurde durch Jesus gemacht. Ich bin immer wieder sprachlos, wenn ich mir das ein Stück vor Augen führe. Diese unglaublich, unfassbar riesige Macht Jesu und Gottes, die da sichtbar wird. Und der nächste Punkt ist noch viel, viel unglaublicher. Jesus, sagt die Bibel, verzichtet auf seine ganze Machtfülle, auf sein Herrsein über dieses ganze Universum, um zu uns Menschen, die wir auf irgendeinem dieser kleinen Planeten, der da rund um eine von diesen 100 Milliarden Sonnen kreist, um zu uns zu kommen. Und er erniedrigt sich und wird zu einem hilflosen Baby. Aus dieser absolut unvorstellbaren Machtfülle wird ein hilfloses Baby. Warum? Weil er uns gern hat. Und gern haben ist jetzt ein völlig ungenügender Ausdruck, oder? Ja, es ist eine unsagbare Liebe zu uns, die ihn dazu treibt, seine ganze Existenz aufzugeben und auf diese Erde zu kommen. Und als hilfloses Baby geboren zu werden. Und er weiß, dass diese Menschen ihn ans Kreuz schlagen werden und er unter höchsten Schmerzen sterben wird. Und trotzdem kommt er. Das ist, also ja, wir haben gesungen, wir können nur knien vor ihm. Ich habe immer den Eindruck, knien ist noch viel zu aufmüpfig. Wir müssten eigentlich völlig flach am Boden liegen. Vor einem Gott, der uns so gern hat. Ja, das ist das Bild, das die Bibel zeichnet. Und die nächste Frage ist natürlich, stimmt das? Ist die Weihnachtsgeschichte wahr? Können wir sie überprüfen? Und die ganz kurze Antwort ist, im naturwissenschaftlichen Sinn können wir sie nicht überprüfen. Wir können kein Experiment machen, das uns zeigt, ja, das war damals wirklich alles so vor 2000 Jahren. Es gibt aber starke Hinweise darauf, dass es wirklich wahr ist. Und diesen Hinweis möchte ich ein Stück nachgehen jetzt in der Predigt, einen Teil der Predigt dem widmen. Und zuerst ein kurzer Gedanke, wie gehen Historiker daran, wenn sie überlegen, ja, war das damals vor 500 Jahren so oder nicht? Wie überprüfen Sie das? Und streng genommen sind historische Ereignisse in aller Regel nicht überprüfbar. Es ist ganz generell so, ob irgendein Ereignis in der Vergangenheit stattgefunden hat oder nicht, das erforschen Historiker, indem sie Quellen anschauen, irgendwelche Steintafeln oder Geschriebenes oder solche Sachen. Und je nach der Qualität dieser vorhandenen Quellen, sagen die Historiker, ja, das scheint wirklich so gewesen zu sein. Oder sie müssen sagen, das schaut aber schon eher irgendwie erfunden aus, oder? Historiker können eigentlich nie wirklich sagen, das war ganz sicher so und so. Sie können nur sagen, sehr wahrscheinlich war es so. Um in die Gegenwart zu kommen, das klingt irgendwie alles so unsicher, gell? Aber eigentlich ist es bei jeder Gerichtsverhandlung so. Sorry, für die, vielleicht stimmt das, oder bei vielen Gerichten, ich muss ein bisschen vorsichtiger sagen. Letztendlich macht der Richter genau dasselbe. Er schaut, er hört sich Zeugen an, er schaut nach Indizien und versucht, sich ein möglichst richtiges Bild zu machen und fällt dann ein Urteil. Und meistens ist das richtig, aber wir wissen auch, es ist nicht immer richtig. Ich war vor ein paar Jahren in einen Skiunfall verwickelt und da gab es dann ein Jahr später gab's Lokalaugenschein und ich musste da wieder fahren und so und alles genau. Und der Richter hat dann ein Urteil gefällt und nicht einmal ich, obwohl ich beteiligt war, bin ganz sicher, ob es richtig war. Ja, es ist in der Vergangenheit gewesen, ich kann es nicht wiederholen. Ich glaube schon, dass es richtig war, aber diese ganz sicher, das fehlt eigentlich. Und je länger es etwas her ist, desto schwieriger wird es. Es kann also keine absoluten Beweise geben, dass die Weihnachtsgeschichte und das Leben Jesu genauso war, wie es die Bibel erzählt. Bei Zeugen können wir nicht direkt befragen, die leben längst nicht mehr. Aber es gibt starke Hinweise und darauf möchte ich jetzt noch einmal eingehen ein bisschen. Die Hinweise, da gibt es einen Carsten Tiede, das ist ein deutscher Historiker, der im August 1952, ein tolles Jahr übrigens, ich bin auch dort geboren, geboren wurde. Er ist inzwischen gestorben, ich darf noch leben. Der sagt, das Neue Testament und damit auch die Weihnachtsgeschichte und damit auch die Weihnachtsgeschichte ist historisch bestens belegt. Das ist ein Fachmann, ein Historiker, der das sagt. Er sagt damit, wir haben sehr glaubwürdige Quellen. Die Weihnachtsgeschichte ist zum Beispiel viel, viel besser belegt. Das heißt, wir haben viel bessere Quellen als der Gallische Krieg von Caesar, der ungefähr in einer ähnlichen Zeit war. Und niemand zweifelt an den Gallischen Kriegen. Alle, die Latein gelernt haben, mussten die ja, studieren. Dann gibt es noch einen zweiten, und ich habe die zeitliche, also ich denke, es gibt mehr, aber ich möchte nur zwei anführen. Die zeitliche Unterschiedlichkeit hat mir Freude gemacht. Einen gewissen Josephus Flavius, der wurde 37 nach Christus geboren, also nur ganz, ganz wenige Jahre, nachdem Jesus gekreuzigt war. Und er gehörte zur Jerusalemer Oberschicht, war Priester und starb ca. 100 nach Christus als Gefangener in Rom. Er schreibt, um diese Zeit lebte ein Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. Er beschreibt auch, dass Jesus gekreuzigt wurde, wobei die Experten da ein bisschen zweifeln, ob das wirklich im Urtext auch so drin steht. Und er beschreibt auch, was ich sehr spannend finde, dass Jesus einen Bruder hatte, nämlich Jakobus. Wir haben also einerseits ein außerbiblisches Zeugnis, dass Jesus lebte, viele erstaunliche Wunder vollbrachte und gekreuzigt wurde, und wir haben andererseits einen klaren Hinweis, aus welcher Familie er stammte. Und das deckt sich mit den biblischen Berichten. Das ist jetzt noch nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass alle Details der Weihnachtsgeschichte so waren, wie in der Bibel sie erzählt. Wir wissen aber historisch nachgewiesen, Jesus lebte, er hatte unglaubliche Wunder vollbracht, wurde gekreuzigt und er kam aus dieser Familie mit Maria und als Mutter und Josef als Vater. Ja, wenn wir weiterschauen für die Weihnachtsgeschichte, möchte ich ein bisschen in die Bibel schauen. Und die erste Frage ist, was sagt die Bibel über sich selber? Wie will sie verstanden sein? Sagt sie, dass sie historisch korrekt ist? Oder versteht sie sich als Roman oder als Märchenbuch? Ja, und da lese ich Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 1 bis 4, beziehungsweise ich lese da nur den Vers 3 vor. Der Lukas schreibt da, darum hielt ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben. Lukas schreibt, dass es ein Evangelium an einen gewissen Theophilus, einen Menschen, den er sehr verehrt. Ja? Und er versichert diesen Theophilus, lieber Theophilus, ich habe das, was ich dir da schreibe, alles ganz genau geprüft. Und er kommt dann ziemlich bald auch zur Weihnachtsgeschichte. Lukas ist einer der beiden Schreiber der Weihnachtsgeschichte und er ist überzeugt, die Weihnachtsgeschichte ist wahr, ein historischer Bericht. Natürlich oder sehr, sehr wahrscheinlich war Lukas nicht selbst dabei, wie Jesus geboren wurde, da in Bethlehem am Stall. Aber er hat sorgfältig recherchiert. Das heißt, er hat sicher intensiv mit Maria geredet und vermutlich auch mit Jakobus und den anderen Geschwistern Jesu. oder Halbgeschwistern. Er hat sich Zeugen angehört. Eine weitere Stelle in dem Zusammenhang, Johannes Kapitel 22, Vers 24, da steht, der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der alle diese Dinge bezeugt. Er hat sie niedergeschrieben und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Das heißt, auch Johannes hatte null Interesse daran, irgendein Märchenbuch zu schreiben. Er sagt, das, was ich euch da erzähle, das war so. Das ist einfach Tatsachenbericht. Das heißt, die Bibel versteht sich selbst nicht als Märchen, sondern als Tatsachenbericht. Und dann möchte ich da noch zwei Gruppen von Zeitzeugen anführen. Erstens, die Apostel. Alle Apostel waren so überzeugt von der Wahrheit der Botschaft Jesu, dass sie dieser Botschaft von Jesus nicht abgeschwört haben. Auch wenn es dann letztlich für die allermeisten Apostel bedeutete, dass sie hingerichtet wurden. Sie waren überzeugt von der Botschaft, von der Wahrheit der Botschaft von Jesus, dass sie sich dafür hinrichten ließen. Apostelgeschichte 4, 19 und 20 steht da sehr eindrücklich. Die Apostel oder einige stehen vor Gericht und man sagt ihnen, ihr sollt ja nie wieder von diesem Jesus reden. Und dann scheißt es, und Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie sagen, ihr könnt es tun, ihr Richter, ihr könnt es tun mit uns, was ihr wollt. Wir, solange wir leben, werden wir von diesem Jesus weiterreden. Und dann noch eine zweite Stelle, die mich fast noch ein bisschen mehr überzeugt hat, muss ich gestehen, oder die mich fast fasziniert hat. Apostelgeschichte 1, 14. Es ist die Zeit zwischen, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und bevor der Heilige Geist gekommen ist. Also in diesen 10 Tagen sind die Jünger zusammen in einem Raum in Jerusalem und beten miteinander. Es sind nicht nur die 11 Jünger oder 12, wie auch immer dann, sondern da steht im Vers 14, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder, beziehungsweise man kann auch übersetzen Geschwister, gehörten ebenfalls dazu. Und dann habe ich mir gedacht, Jesus hatte laut biblischem Bericht 4 Brüder, Halbbrüder und einige Schwestern. Und dann habe ich gedacht, also das ist schon spannend, oder? Die Brüder glauben, dass ihr Erstgeborener Gottes Sohn ist. Ja, die Kinderschmähs und so weiter, die sie gemacht haben als Kinder, die das wissen. Und jetzt sind sie überzeugt, das ist Gottes Sohn. Ja. Dass die Mütter begeistert sind von ihren Söhnen, das passiert öfter. Aber die Brüder und Geschwister, und sie beten damit und warten auf den Heiligen Geist. Wenn die es glauben, warum soll ich dann zweifeln? Noch eine andere Gruppe von Argumenten für die Wahrheit des biblischen Berichts. Das sind die Vorhersagen auf Jesus. Und ich habe dir da nur ein paar, da gibt es viel, viel mehr aufgeschrieben. Jesaja 7, Vers 14, da steht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. So steht es in der Septuaginta. Die Septuaginta ist eine Übersetzung des hebräischen Urtextes in das Griechische. Und im hebräischen Urtext steht das Wort Alma. Und da streiten sich ein bisschen die Gelehrten darüber, soweit ich das gelesen verstanden habe, ob das nur junge Frau heißt oder Jungfrau. Aber die Septuagint, also, und die wurde etwa 250 vor Christus, hat man das übersetzt, also auf jeden Fall vor Christus, schreibt, die siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Ja. Und dann wird uns das berichtet. Und ich gehe dann gleich noch einmal drauf ein. Sacharja 9, Vers 9 und 10, da wird der Einzug Jesu in Jerusalem auf einem Eselsfüllen reitend vorhergesagt. Was dann bei Jesus auch geschehen ist, wie es in Matthäus Kapitel 21 beschrieben ist. Und alle diese Vorhersagen sind hunderte von Jahren vorher geschehen, bevor Jesus auf die Welt kam. Micha 5, Vers 1 ist diese berühmte Stelle, wo der Geburtsort Jesu vorhergesagt wird. Und wie die Weisen, wir kennen diese Geschichte dann aus der Weihnachtsgeschichte, die Weisen aus dem kommen und nach Jerusalem kommen und fragen, ja, wo könnte denn Jesus geboren sein? Und der König ganz nervös wird und dann die Schriftgelehrten holt und die sagen, das ist ganz klar, wo der geboren ist. Das kann nur Bethlehem sein. Und der König sagt den Weisen, geht nach Bethlehem und schaut. Und dort ist er. Das war diese Micha-Stelle. Und so manche andere Stellen aus dem Alten Testament. Es überrascht schon, dass solche Details schon hunderte von Jahren vorhergesagt wurden, oder? Ja, ich denke, man könnte noch viel mehr sagen in der Richtung, dass die Weihnachtsgeschichte als Hinweis, als starker Hinweis, dass die Weihnachtsgeschichte tatsächlich so stattfand, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Dass wir bei unseren Weihnachtsaufführungen und so, bei unseren Krippenspielen, manchmal ein bisschen was dazu erfinden, was halt lieb ist und so, das ist schon so. Aber ich rede vom biblischen Weihnachtsbericht. Ich habe nur wenige Punkte erwähnt, aber vielleicht ist doch ein Stück klarer geworden, warum Fachgelehrte wie dieser Carsten Diede sagen, das Neue Testament ist historisch bestens belegt. Und damit auch die Weihnachtsgeschichte. So, und jetzt möchte ich einen Sprung machen und sagen, was hat das was mit uns zu tun? Unglaublich viel. Und auch da könnte man jetzt wieder ganz, ganz viel sagen. Ich möchte nur zwei kleine Punkte herausgreifen. Letztlich geht es darum, ist Jesus Gottes Sohn oder nicht? Und weiter, bin ich auf ewig unendlich geliebt und geborgen? Oder rase ich auf einer Erdkugel völlig ziel- und orientierungslos durch das Weltall? Ja. Ich möchte, wie gesagt, nur einen Aspekt kurz anreißen. Und dazu möchte ich eine Geschichte, einen Teil dieser Weihnachtsgeschichte anschauen, und zwar die Jungfrauengeburt Jesu durch Maria. Und das ist wohl die umstrittenste Stelle in der ganzen Weihnachtsgeschichte, denke ich. Ja. Meistens beginnen wir die Weihnachtsgeschichte erst mit dem Weg nach Bethlehem von Maria und Josef, aber natürlich, wie Jesus gezeugt wurde, gehört unmittelbar dazu. Matthäus und Lukas erzählen davon. Matthäus erzählt erzählt die Seite von Josef in Matthäus 1, 18 bis 25 und Lukas erzählt aus der Perspektive von Maria. Und ich möchte mich heute auf die Perspektive von Maria konzentrieren und dazu auch noch diesen Text vorlesen. Maria ist irgendwie beschäftigt, das wissen wir nicht, was plötzlich völlig unerwartet tritt ein Engel, der Engel Gabriel, zu ihr in die Wohnung und beginnt ein Gespräch mit ihr. Und ich lese da Vers 30, da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und deinen Sohn zur Welt bringen. Dann sollst du dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragt Maria den Engel. Ich bin noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Und von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ ihn der Engel. Oh, Entschuldigung, ja, danke, hat weitergedrückt. Super, danke. Die natürliche Reaktion auf diese Geschichte, denke ich, ist, wir wissen alle, wie Kinder entstehen, oder? Hört mal auf mit dem Schmäh vom Heiligen Geist. Man kann mit dieser Einstellung an den Text herangehen und dann ist klar, dass man ihn nicht glaubt. Und wir müssen heute auch wirklich ganz, ganz deutlich sagen, also niemand von uns weiß, ob da vor 2000 Jahren nicht dann doch irgendwo ein Mann sich kurz da dazwischen geschlichen hat. Aber aus einer Sicht des Historikers muss ich sagen, ich muss ergebnisoffen an die Dinge herangehen und einfach die Quellen auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen. Und dann kommen eben diese Historiker, wie zum Beispiel ein Josephus Flavius oder ein Carsten Dieder ins Spiel. Und die sind offensichtlich von der Richtigkeit der Quellen überzeugt. Wenn wir kurz in diesen Text schauen, und ich werde ihn nicht ganz auslegen, also keine Angst, ihr kommt noch zum Mittagessen. Maria ist eine junge Frau, vielleicht 15, man hat damals früh geheiratet. Sie ist verlobt. Ein Bote von Gott erscheint ihr und sagt ihr, dass sie schwanger werden wird. Das Kind wird ein Bub sein, den sie Jesus nennen soll. Dieser Jesus wird Sohn des Höchsten genannt werden, also Sohn Gottes. Maria ist unglaublich, ich bin immer fasziniert, wenn ich diese Stelle lese, denke ich, wow, die Maria, die war nicht schreckenstarr, die war unglaublich geistesgegenwärtig und sagt, wie soll das passieren? Ich bin ja nicht verheiratet. Wie soll ich schwanger werden? Mit anderen Worten, was soll ich tun? Soll ich schnell heiraten oder was? Der Engel sagt, du brauchst gar nichts tun. Der Heilige Geist wird diese Zeugung in dir bewirken. Und weil der Gottesgeist und kein normaler Mann aktiv ist, wird dieses Kind heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Das ist eine irdische Mutter und Gott greift ein, sodass ein heiliges Kind entsteht. Das bedeutet sicher nicht, dass Gott oder der Heilige Geist mit der Maria Sex hatte. So wie es immer wieder in griechischen Sagen und so weiter, Göttersagen und so weiter erzählt wird. Sondern so wie Gott durch Gottes Wort das Universum wurde, so wurde durch Gottes Geist Maria schwanger. Aber ohne Sex. Sie bleibt Jungfrau. Übrigens, ein Jude konnte eigentlich gar nicht auf diese Idee mit Sex kommen, vom Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, weil im Jüdischen ist der Heilige Geist weiblich. Das ist die Heilige Geist. Es geht also nicht um Sex, sondern um eine übernatürliche Empfängnis. Und in dieser Jungfrauenempfängnis ist grundgelegt, dass Jesus Mensch und Gott ist. Von daher ist das für unseren christlichen Glauben ein ganz wesentlicher Punkt. Und Maria akzeptiert, was der Engel sagt. Sie wehrt sich nicht. Und sie riskiert dabei schon ziemlich viel. Wird ihr Verlobter diese Sache mit dem Heiligen Geist glauben? Nein, wird er nicht. Und hätte er nicht, hätte Gott nicht eingegriffen. Sie riskiert ihre Verlobung, ihre Ehe. Werden die Leute im Dorf diese Sache glauben? Nein. Ein uneheliches Kind, Sex vor der Ehe, das war damals mit der Todesstrafe belegt. Die wurde nicht durchgezogen, weil die Römer das verhindert haben, aber es war eine Mega-Schande. Der hing an der Maria, oder ja, ihr Leben lang eigentlich. Gell? Sie würde geächtet werden, ihr Leben lang. Und dazu sagt Maria ja. Schon gewaltig. Sie gehorcht und vertraut Gott. Wenn wir uns fragen, wie wahrscheinlich ist die Sache mit der Jungfrauengeburt, dann entspricht das ganz offensichtlich nicht unserer Erfahrung. Andererseits, wenn man sieht, welche Wunder Jesus vollbrachte, die historisch bezeugt sind, siehe Josephus Flavius, dann muss man sagen, das kann kein normaler Mensch gewesen sein. Und damit wird die Jungfrauengeburt, die Kombination Gott und Mensch, so unwahrscheinlich es klingen mag, eigentlich zwingend. Lass mich noch einen Schritt weitergehen. Was hat das mit uns zu tun? Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert. Maria wird schwanger vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist schafft neues Leben in ihr. In Johannes 3,6 steht, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Wenn du oder ich, wenn sie oder ich geistliches Leben haben wollen, brauchen wir den Heiligen Geist. Und das ist derselbe Geist, durch den damals die Maria schwanger wurde. Und plötzlich gibt es da eine unmittelbare Verbindung zu uns, ja, heute. Ich möchte aber einen ganz gravierenden Unterschied zwischen uns und Jesus hinweisen. Alle von uns sind dadurch entstanden, dass ein irdischer Mann und eine irdische Frau sich vereint haben und dann sind wir gezeugt worden. Unsere ganzen Zellen sind irdisch. Bei Jesus war das anders. Da war eine irdische Frau und ein göttlicher Geist. Und aus dem sind alle Zellen Jesu geworden. Alle Körperzellen entstanden durch die Kombination Gott-Mensch. Wenn der Heilige Geist in uns hineinkommt, dann werden nicht alle Körperzellen neu. Wie kommt dieser Heilige Geist in uns hinein? Das geschieht, wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben. Wir denken um in Bezug auf Gott und Jesus. Wir akzeptieren, dass Jesus unseretwillen am Kreuz starb. Dieser Jesus, von dem es heißt, er hat diese Milliarden von Sonnen gemacht. Ja? Und unterstellen uns Jesus. Der Heilige Geist kommt als Geschenk dazu und verändert alles. Wenn irgend möglich, will Gott uns in Ewigkeit bei sich haben. Was es von uns braucht, ist diese Anerkennung Gottes und Jesu. Und wir müssen uns Jesus unterstellen. Und als Anzahlung für das ewige Leben bekommen wir jetzt schon den Geist. Ja, das Angebot des Heiligen Geistes ist da für jeden. Und dazu gäbe es viel mehr zu sagen. Wenn es jemanden interessiert, können wir gerne nachher reden. Maria hätte damals ablehnen können. Sie hat akzeptiert. Wir können ablehnen. Wir können dann akzeptieren. Wenn ich an Jesus glaube, dann habe ich diese beiden Naturen in mir. Meinen alten Menschen, aber auch diesen Heiligen Geist. Das ist ein Geschenk und keiner kann es machen. Durch dieses Göttliche bin ich ein neuer Mensch. Galater 2,20. Nicht mehr lebe ich, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Meine Identität ist nicht mehr der Christoph, der in einem oststeirischen Minidorf aufgewachsen ist und sich einen Tretauto gewünscht hat, sondern meine Identität ist, dass ich ein Kind Gottes bin. Als Geschenk. Nicht, weil ich es mir verdient habe. Das ist ein radikaler Wechsel. Anders gesagt, meine Identität ist nicht mehr abhängig von Erfolg oder Misserfolg. Das verändert den Alltag total. Aber es ist auch wieder ein zu großes Thema für heute. Ich möchte es einfach nur andeuten. Ich fasse zusammen. Es bleibt eine Glaubensentscheidung, ob ich die Weihnachtsgeschichte glaube oder nicht. Es gibt aber ganz starke Hinweise, dass die biblischen Berichte wirklich stimmen. Und wenn ich sie glaube, dann glaube ich damit an einen Gott, der allmächtig ist, der mich so unfassbar liebt, dass er deswegen seine unglaubliche Herrlichkeit verlassen hat und auf die Erde kam und sich hinrichten ließ, damit mir vergeben ist. Und was noch dazu kommt, der seinen Heiligen Geist in mir wohnen lässt und so von innen heraus mich verändern kann. Und fortan kann ich mich entscheiden, wer mich bestimmen darf, das Irdische in mir oder der Geist Gottes in mir. Und plötzlich wird Weihnachten nicht nur ein Geschenkerlebnis, sondern eine Anfrage an mich. Willst du leben in der Kraft des Heiligen Geistes oder nicht? Amen. Wir werden eine kurze Zeit des Nachdenkens haben und der Stefan, wo immer er jetzt sitzt, sehe ich nicht, wird dann weitermachen. Nein, ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir können einfach nur staunen, dass du aus deiner Machtfülle, aus deiner Herrlichkeit, aus deiner Größe an uns gedacht hast, Herr, und gekommen bist auf diesen kleinen Planeten, um uns kleine irdischen Menschen ja, den Weg in die Ewigkeit mit dir zu ermöglichen. Danke dafür. Amen.